Das Brot des Glücks. Es lebte einmal ein alter und weiser König. Er hatte all die Jahre hindurch sein Volk mit Liebe und Weisheit regiert. Nun fühlte er, dass seine Zeit gekommen war, und er dachte voller Sorge an das, was nach seinem Tod mit seinem Volk und seinem Land geschehen sollte. Da rief er seinen Sohn zu sich, den einzigen, und sprach zu ihm: »Mein Sohn, meine Tage sind gezählt. Geh deshalb in die Welt hinaus und suche das Brot des Glücks. Denn nur dann, wenn du deinen Untertanen das Brot des Glücks geben kannst, werden sie satt werden und du wirst ihnen ein guter König sein.« So ging der Prinz in die Welt hinaus und suchte das Brot des Glücks. Aber in welcher Backstube er auch schaute, in welchem Laden er auch nachfragte, niemand kannte das Brot des Glücks. Der Prinz war verzweifelt. Niemand wusste vom Brot des Glücks. Niemand hatte auf seine Frage eine Antwort. Als er in seiner Angst und Sorge dasaß, kam ein Kind des Weges und schaute ihn an. »Du hast sicher Hunger«, sprach es und reichte ihm ein Stück Brot. »Da nimm, ich habe nicht mehr, aber mit dir will ich gerne teilen.« Der Prinz nahm das Brot und sogleich verschwand seine Not, als sei sie niemals dagewesen. »Das Brot des Glücks«, rief er. »Du hast das Brot des Glücks. Schnell, gib mir mehr davon. Wo hast du es her?« »Das ist das Brot, das meine Mutter heute Morgen gebacken hat. Sie gab es mir, damit ich keinen Hunger zu leiden brauche. Du hattest Hunger, und so teilte ich mit dir.« »Das ist alles?« fragte der Prinz. »Ist das kein besonderes Brot?« »Nein, das ist wie jedes andere Brot. Aber weil es zwischen dir und mir geteilt wurde, ist es für dich zum Brot des Glücks geworden.« Da erkannte der Prinz, wo das Brot des Glücks für alle Zeiten zu finden war. Er kehrte zu seinem Vater zurück und erzählte ihm, wie er das Brot des Glücks gefunden hatte und wie es ihm geholfen hatte, mit seiner Verzweiflung fertig zu werden. Von da an wusste der Vater, dass der Prinz genau wie er selbst das Reich mit Liebe und Weisheit regieren würde, alle Tage seines Lebens.
Eisenbad und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Coole Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin das für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Der Geruch des Brotes ist der Duft aller Düfte. Es ist der Urduft unseres irdischen Lebens, der Duft der Harmonie, des Friedens und der Heimat.
Hallo, Magdalena Meisendraht.
Hallo, Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
Ja, liebe Hörer, heute geht es nicht um die Wurst, sondern, wie ihr hört, es geht ums Brot. Und falls ihr verwundert seid, dass ihr andere Stimmen hört, richtig, wir sind's. Dr. Eisenbart und Magdalena Meisendraht beim Pottwichteln. Wir bewichteln den Podcast, stehlen euch die Show und zitattechnisch, literarisch geht es heute um das Brot, nicht um die Wurst. Unsere Einleitung hat der Herr Perconi gebracht und hat die Geschichte über das Glücksbrot erzählt. Jetzt gerade hatten wir von der Magdalena.
Das war ein Zitat vom Nobelpreisträger Jaroslav Seifert. Das ist ein Dichter, lebte von 1901 bis 1986.
Und hat einen Nobelpreis gekriegt.
Genau, habe ich gesagt, Nobelpreis. Literatur vermutlich.
Literatur vermutlich, genau. Und so werden wir mal ein paar Zitate heute auseinanderziehen, klamüsern. Rund ums Brot, um die leckere, duftende Teigware.
Wie ja, Kulturgut. Genau.
in vielen verschiedenen Herren Ländern. Überall wird es anders gemacht.
Wollen wir gleich mal was aufgreifen? In aller Herren Länder Brot? Ist das so? Wenn man in Urlaub fährt, man vermisst doch sein Brot. Das deutsche
ja,
Brot.
Na, nicht ganz. Ich bin ja so ein...
Also ich glaube, in Deutschland gibt es wohl um die 3200 Brotsorten. Vermisst man schmerzlich im Urlaub.
Und immer beim ersten Frühstück nach dem Urlaub die Erkenntnis, wir Deutschen machen einfach Weltklasse Brot.
Aber Frau Meisendorf.
Spanien, England.
Immer nur das eigene Brot? Fahren Sie nach Schweden und gehen in Lidl einkaufen oder ins Einheimische?
Suchen Sie mal das dunkle Brot. Nur Weißbrot.
Sauerteigbrot, schwer zu finden, ne? In anderen
sehr,
Ländern.
Ja, sehr schwer.
Ja, das stimmt. Italien ist so das Helle mit den flachen Teigen.
Mhm.
Frankreich, lange Stangen.
Baguette,
genau. Richtung Indien, Fladen.
Ja, Spanien, Tortilla.
Genau, da sind so die harten Krusten sind das schon. Ne?
Das ist unser
Knäckebrot.
Das ist
nicht so fluffig wie bei uns, genau. Knäckebrot.
Ja.
Schweden, oder?
Ja, Norwegen? Vasa.
Vasa, mhm. Werbung.
Ja.
Ja. Und dann werden wir noch ein bisschen witzeln über das Brot. Es gibt ja so einige lustige. Es gab ja so viele, viele Stimmen. Es sollen mehr Witze in den Podcast. Ich schmeiß den ersten hier gleich mal raus. Ne?
Schröder geht zum Bäcker und kauft ein Brot. Er isst es sofort, spuckt es wieder aus und reibt es sich unter die Achseln. Der Bäcker Müller fragt, warum er es macht, was das in seinem Laden soll. Schröder antwortet, in der Bibel heißt es doch, brich das Brot und verteile es unter den Armen.
Ja, haben Sie das schon mal erlebt, dass jemand das Brot gebrochen hat und unter den Armen verteilt? Ist das so gemeint?
Ist das so gemeint?
Hat das schon jemand gemacht? Frau Meisendraht.
Ich denke nicht.
Ich denke auch nicht.
Ich denke nicht. Oder?
Ist aber auch ekelhaft, ne? Wenn es zum Bäcker geht und da kotzt dir einer auf die
Theke.
Aber
es ist doch so. Welche Arme sind gemeint?
Den Spruch habe ich.
Die Armen.
Ist der wirklich aus der Bibel? Oder ist der von irgendwelchen griechischen Göttern? Keine Ahnung.
Keine Ahnung.
Habe ich nicht gefunden. Ich habe da vorhin mal geschaut.
Ja?
Ja, also in der Bibel habe ich es nicht gefunden. Mhm. Nicht unter irgendeinem Vers oder Absatz. Es gibt ganz viele Bibelsprüche über Brot. Aber über auf die Theke kotzen und unter die Achse schmieren, habe ich nichts gefunden. Ich finde das so recht verrückt, aber soll ja schmecken. Nein, so ist das gar nicht gemeint. Na, es geht auch wohl eher darum, dass man sein Brot in Hälften
auseinanderbricht,
teilt, den anderen was abgibt. Es müssen ja eigentlich gar nicht Arme sein unbedingt, oder? Ist man arm, wenn man nichts hat? Oder ist man vielleicht schon arm, wenn man Hunger hat?
Ja, ich glaube, man ist arm, wenn man kein Brot hat. Ich meine, woher kommt denn dieser Spruch oder dieses Zitat? Ist doch sicherlich schon etwas älter.
Ja, ich würde das sogar herrühren auf jenseits vor...
Tausende Jahre her.
Da, wo das erste Mal Mehl gemahlen wurde und Brot gebacken und jemand nichts zu essen hatte.
Ja, eben. Und ich denke, Brot hatte vielleicht schon auch was mit damit zu tun, wie reich man war, sage ich mal. Also
War man denn reich?
Na, reich im Sinne von, man hatte was zu essen.
Man konnte Geld haben wie heuer, aber wer kein Brot hatte, hat gehungert und war nichts.
Genau.
Dir nutzt das Geld der Welt nichts, wenn du nichts im Kühlschrank hast.
Richtig.
Na? Da habe ich passend ein Zitat und das trifft den Nagel auf den Kopf, was Armut und unser geliebtes Brot angeht.
Wie viel wertvoller ist den Menschen ein kleines Stück Brot als ein großes Schiff? Aber wie viel Geld wird für ein Schiff benötigt? Wer verstehen kann, den Last verstehen.
Ich hab's verstanden.
Na? Herr Eisenbart.
Ja, Frau Meisendraht.
Mhm.
Eigentlich ganz einfach, ne?
Ja.
Das kleine Stück Brot, das ist ja eigentlich nichts wert, ne? Für einen Taler kriegst du ein Brot.
Richtig.
Für ein Schiff brauchst du Millionen, aber Millionen von Talern.
Mhm.
Aber es nutzt dir gar nichts, wenn du nichts zu essen hast.
Richtig.
Dann hast du ein Schiff und dann kannst du Eisen kauen. Du wirst wahrscheinlich keinen Eisenmangel erleiden. Ne? Aber du hast kein Brot. Du hast nichts im Magen außer Metallspäne. Ist natürlich Quatsch, das ist ja nur dieses Verhältnis gemeint, ne? Wie teuer so ein Schiff ist und es ist eigentlich nichts mehr wert, wenn du Hunger hast.
Also würde derjenige sich ja nicht für das Schiff entscheiden, sondern doch für das Brot.
Genau. Also quasi die Story Hans im Glück. Hans im Glück würde dieses scheiß Schiff gegen ein Stück Brot eintauschen. Ich glaube, wir dürfen hier so eine Ausdrücke verwenden.
Ja?
Ne? Ja, ich hab einige Folgen gehört von den Vorgängern, die das gemacht haben. Ne? Jetzt machen wir diesen schönen Podcast als Wichtel. Und ja, also Hans im Glück hätte das Schiff gegen ein Brot, nein, hätte es vorher gegen ein Stück Käse getauscht. Dann gegen ein Brot.
Es dann auf das Brot zu legen?
Irgendwie, ja, siehst du, stimmt, der hätte vielleicht, Hans im Glück wäre schlau gewesen, der hätte jemanden gesucht, wenn er den Käse schon hat, der ein Brot hat.
Ja.
Und hätte beides halbiert und beide hätten ein Käsebrot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot, Käsebrot. Ja.
Das kleine Stück Brot ist natürlich viel mehr wert, nicht wahr? Ich meine, ein Schiff kann sich nicht jeder leisten. Aber wenn man sich's aussuchen könnte, würde man wohl eher das Stück Brot nehmen, um zu überleben, als das Schiff.
Obwohl man die Wertigkeit noch abwägen müsste, ist es ein Weißbrot oder ein Schwarzbrot? Oder früher, ist es ein Körnerbrot
früher
mit
war
Oliven
das,
drin?
Früher war das Weißbrot das Brot der Reichen. Da haben die Armen das dunkle Brot bekommen.
Stimmt das, Frau Meisendraht?
Ja.
War das nicht das Brot des Bauern, das Weißbrot?
Nein, das Weißbrot ist das...
Hat? Darüber gibt es ein Zitat.
Okay, nein, ich habe das mal recherchiert. Also es ist tatsächlich so, dass das helle Brot, das weiße Brot, das ist wirklich das Brot der Reichen gewesen. Und das Dunkle, das Brot der Armen.
Okay, also ich habe sowas.
Hat natürlich auch viel mehr Geld gekostet.
Obwohl es ungesünder ist, ne?
Naja.
Ist Weißbrot ungesünder?
Ja, also das sagt man ihm ja nach.
Es ist haltiger, ne?
Aber ich bin mir nicht sicher, ob man dem Ganzen nicht Unrecht tut. Ich bin ja auch ein Verfechter von Dinkelbrot. Und
das ist alles widerlegt. Das können Sie vergessen. Das können Sie vergessen, Frau Meisendraht.
Diese Sachen,
ist widerlegt. Kornbrot hat nicht mehr Wertigkeit als das normale Sauerteigbrot, das dunkle, der ökologische, biologische, körperliche Aspekt wurde, ich glaube, letztens erst wieder.
Ich sag mal auch das Vollkornbrot, ne? Ich meine, es ist halt das volle Korn und beim Weizen ist halt das Korn aufgebrochen, wenn man so will, nicht wahr?
Es ist fürs Gewissen ein sehr gutes Brot.
Ja.
Nicht nur das Käsebrot. Ja, Frau Meisendraht, selbst noch ein Zitat? Etwas zu erzählen über das Brot?
Etwas zu erzählen über das Brot.
Wie kam es zum Namen Bernd?
Bernd das Brot, Das ist eine gute Frage. Das ist eine deutsche Serie, nicht wahr?
Ich glaube ja, vom Kinderkanal.
Kinderkanal.
Öffentlich-rechtlich dürfen wir hier, glaube ich, erwähnen, ne?
Ja, Brot. Woher kommt eigentlich das Wort Brot?
Haben Sie recherchiert, Frau Meisendraht?
Kommt vom althochdeutschen Brot und heißt Gegorenes.
Ach so?
Mhm.
Okay. Ich gehe mal einen Punsch besorgen.
Ja.
Ein Kinderpunsch, alkoholfrei. Gegorenes, ja klar, ja, ist ja die Hefe. Ist ja die Hefe, die gärt ja, ne?
Mhm.
Also, da gehen wir schon viel zu tief ins Brot. Also die Hefe gärt ja und umso länger die Hefe arbeiten kann, umso besser geht ja unser Teig auf und umso luftiger wird unser Brot.
Genau.
Na?
Außen die Kruste schön hart.
Mhm. Und innen fluffig weich.
Fluffig weich.
Mag aber nicht jeder eigentlich, ne?
Nee, mag nicht jeder.
Brotfarben mag auch nicht jeder. Also wir haben hier in unserem Ort Brot- und Brötchenbäcker, die machen das Brot scharf, würdet ihr sagen, ne?
Wie?
Scharf, dunkel, scharf gebacken.
Scharf.
Ich mag das überhaupt nicht. Ich will in Brötchen will ich hell haben.
Mhm.
Also hell, es soll eine gute goldige Farbe haben. Und hier sind die schon so Richtung braun.
Ja.
Mag ich gar nicht, musste ich mich aber erst dran gewöhnen, als
bei den
wir
Brötchen
in den Ort gezogen
finden
sind.
Sie das
ja,
so.
Auch beim Weißbrot. Also wenn du vom Bäcker 50 das Brot, was in der Theke liegt, das ist ziemlich, ziemlich dunkelbraun. Und das ist dann auch so kross, dass ich keinen Spaß mehr dran habe.
Nee, das stimmt.
Ne? Also
das muss so eine Mischung sein aus weich, aber irgendwie doch wenn es frisch ist, also dieses Frische.
Das Crisp,
so jeder, das. Ja, jeder kennt das ja, ne? So früher als Kind Brot holen beim Bäcker, erstmal reinbeißen.
Genau, viel Backmalz drin.
Ja, aber es soll natürlich nicht verbrannt sein.
Viel also Backmalz man, drin wenn und das Duft schon, von dem ja. Brötchen kommt dann raus. Das kommt übrigens vom Backmalz.
Mhm.
Steht schon im Schrank unten, wird mal ausprobiert. Eine Tüte gekauft. Brötchen backen klappt schon, aber der Geschmack war halt noch nicht so brötig. Brötchenig. Brötchenhaft. Haben wir noch ein Zitat? Vorher aber ein Witz.
Kommt eine hochschwangere Frau zum Bäcker. Ich bekomme ein Schwarzbrot. Der Bäcker. Sachen gibt's.
Wir haben kein Zitat, sondern wir haben ein Thema. Ein Jubiläums, nein, wie sagt man? Man feiert es?
Nein, das Brot des Jahres. Das Deutsche Brotinstitut ja, wählt das Brot des Jahres am Welttag des Brotes im Oktober. Scheint so, 16. Oktober war es jetzt 2018. Da wurde das Bauernbrot als Brot des Jahres 2019 gewählt.
Für nächstes Jahr. Welche Brote waren denn nominiert? Wurde nominiert bei der Brotauswahl des Jahres?
Das ist eine gute Frage.
Also haben das Kunden entschieden? Esser?
Es war das Deutsche Brotinstitut. Die Frage ist, wer steht dahinter?
Wer arbeitet da? Wer ist den ganzen Tag dort?
Tja.
Also nicht wer ist, sondern mit zwei S. Wer ist dort den ganzen Tag? und 2018 gab es denn auch ein Brot des Jahres,
ja?
Frau Meisendrath?
Ja. Das Brot des Jahres 2018 war das Dinkelbrot.
Aha, das gute Gewissenbrot.
Ergänzende Fakten zum Deutschen Brotinstitut. Das Deutsche Brotinstitut ist ein eingetragener Verein, ja, der auf dem in den 50er Jahren etablierten Brot-, Prüf- und Beratungsdienst des Deutschen Bäckerhandwerks gründet. Der Verein hat laut Satzung die Aufgabe, das von der deutschen UNESCO-Kommission anerkannte immaterielle Kulturgut deutsche Brotkultur zu sichern, zu erhalten und zu fördern, wie auch das Wissen zu Brot zu sammeln, zu bewerten und weiterzugeben. Hierzu erfasst das Institut in seinem deutschen Brotregister die Brotvielfalt unseres Landes. Das Deutsche Brotinstitut dient Medien und Verbrauchern als Ansprechpartner zum Thema Brot und deutsche Brotkultur. Darüber hinaus führt das Institut im Bäckerhandwerk rund 20.000 sensorische Qualitätsprüfungen pro Jahr durch und publiziert auf seiner Webseite unter brotinstitut.de die positiven Ergebnisse als Empfehlung für Verbraucher. Bei seiner Arbeit wird das Deutsche Brotinstitut von einem wissenschaftlichen Beirat unterstützt, bestehend aus 5 renommierten Getreideforschern und Ernährungswissenschaftlern. Das Deutsche Brotinstitut hat seinen Sitz in Berlin und betreibt eine Geschäftsstelle an der Akademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim in Baden-Württemberg.
Das ist ja weit weg, die Geschäftsstelle von Berlin.
Ja.
Ja, aber es sind Brottester, ne? Wenn ich höre, sensorisch?
Ja, sensorisch ist
die fühlen, Kosten. Riechen?
Ja, sensorisch ist eigentlich alles, was,
ne?
Du so
die 7 Sinne.
Anfassen.
Die 6 Sinne? Die 6 Sinne, ne?
6.
Genau. Den 7. Naja, ich habe den bestimmt.
Ja, sensorisch ist eher, was man so.
Ja, es gibt ja auch
das ist Sensoren, Anfassen.
Elektrische Sensoren, ne? Die jetzt den pH-Wert messen oder die Teigkonsistenz.
Ja.
Deswegen. Aber das wird schon so sein, ne?
Ja.
Das sind dann welche, die sitzen hinter Wänden und riechen.
Schmecken.
Duftet das Brot und schmecken. Hinterher gibt es ein Glas Wasser, damit es wieder neutralisiert ist.
Ja.
Die drücken aufs Brot die Konsistenz.
Genau.
Welches wird das Brot des Jahres? Das Dinkel. Das war so schön wie Sandpapier auf der Haut. Das wird
ja.
Brot des Jahres. Sehr schön, Frau Magdalena Meisendrath. Recherche.
Recherche ist alles.
Genau, aber wir weichen von Zitaten ab. Wir fragen Luisa.
Luisa? Zitate.
Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er tot. Du darfst doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. Warum nicht? Fragte der Soldat.
Mord für Brot.
Ja.
Hungersleid.
Er kam aus dem Krieg.
Kam aus dem Krieg.
Und
kann man das tolerieren?
Er hat, Er kam aus dem Krieg und hat so viel Mord und Totschlag gesehen, hatte auch Hunger und wollte überleben. Und hatte wahrscheinlich in Bezug auf jemanden umzubringen, um selbst zu überleben,
abgestumpft.
Ihn einfach umgebracht, um das Stück Brot zu bekommen. Ja, naja, und
genau. Ja, das ist die Gewissensfrage, ne? Ist kein Gewissen mehr da, hat Hunger gehabt.
Genau. Und im Krieg ist es doch so gewesen. Man hat den Gegenüber umgebracht, um selbst zu überleben. Und so wurde er umgebracht von dem Soldaten, um das Brot abzugeben.
Und obwohl es der Richter nicht gut fand, ich weiß gar nicht, wie kommt man denn da vor Gericht? Aber sehr schönes Zitat, finde ich. Passt super zu.
Du darfst doch keinen Tod schlagen, sagte der Richter. Genau. Im Krieg hat ihn niemand gefragt.
Ja, es ist egal. Ne?
Im Krieg hat keiner geurteilt, wen er alles.
Essen, trotzdem niemanden umbringen. Ja. Ja, also die Menschenwürde steht immer noch über dem Brot.
Was ich immer sehr interessant finde, dass das Brot immer in Kriegen oder so in schlechten wirtschaftlichen Zeiten, dass das Brot immer eine große Rolle spielt. Warum ist das so?
Wichtigste, weil Wasser und Brot zum Überleben reicht. Du brauchst kein...
Brot hat also so viel Nährstoffe, die Kohlenhydrate, Kohlenhydrate...
Eiweiße, Proteine, ist alles drin im Brot.
Ja, Brot ist...
Es sind Vitamine drin, es sind... Das gucken wir nachher mal, was in so ein Brot reingehört, oder?
Ich frage mich gerade, Vitamine, meinst du?
Ja, meinen Sie? Irgendwo sind immer Vitamine drin. Oder?
Irgendwo sind immer Vitamine.
Satt macht es auf jeden Fall, genau. Danke, Luisa. Das macht satt?
Natürlich macht es
satt. Ja, Wasser dazu, Brot und Wasser. Ja, und dann reichen ja, ist eigentlich ein armes, trauriges Thema, ne? Aber es waren halt Essenmarken, ne? Es gab halt Brot und Wasser und fertig.
Ja.
Du konntest überleben. Es sei denn, du warst Bäcker, brauchst du nur Mehl.
Und wie kreativ die Menschen sicherlich auch waren, die dann aus Brotsuppe gemacht haben.
Brotsuppe, Amritter, ne? Weißbrotsuppe ist Amritter, oder?
Amritter ist das nicht...
Oder ist das ist gebratenes Brot,
so,
ne?
Das ist so ein bisschen wie, soll dann sein, wie Plinz oder Pfannkuchen. So.
Aber es ist aus Weißbrot, kann ich mich erinnern.
Weißbrot.
Weißbrot gebraten in Milch,
genau,
ne?
Genau.
Genau, und warum heißt es Amritter? Ja. Muss schon um die Armut gegangen sein, ne? Ach so, ja.
Ne? Die Pfannkuchen macht man ja Ei... Milch.
Damit die schön fest werden, schmackhaft sind. Jetzt haue ich noch einen Witz raus, der passend ist zu Brot und Tod. Lieber Herr Palconi, bitte sprechen Sie.
Hat du Brot?
Nein.
Hat du Brot?
Nein.
Hat du Brot?
Nein.
Hat du Brot? Frag mich noch einmal, ob ich Brot habe und ich nagel dich an die Wand. Hat du Nägel?
Nein.
Hat du Brot?
Ja, Vitamine sind sogar viele drin. Kommt ein bisschen auch auf die Brotsorte an, ob man ein Vollkornbrot oder irgendwas hat. Vitamin A und E, Magnesium, Kalium, Mangan. Mangan stand da. Was ist Mangan?
Mangan.
Ist das giftig? Leuchtet man da im Dunkeln? Ja. Frau Meisendraht.
Ich denke, Herr Eisenbart.
Ja, bestimmt. Also es sind viele Stoffe, Ballaststoffe, ne? Ganz wichtig für unseren Kopf. Flohsamenschalen fällt mir da gerade ein.
Ja,
ne?
Ja.
Super, Ballaststoffe. Ja, ansonsten, das macht deshalb satt, weil da ist alles drin. Und deshalb reicht das Brot auch aus zum Überleben. Und deshalb gibt es das auch weltweit.
Naja, aber ich glaube, Deutschland ist schon...
Der Brotvorreiter, ja. Also das beste, meiste Brot gibt es, glaube ich, aus dem Deutschland. Ne?
Ja.
Obwohl man wieder sagen muss, na gut, das kommt auf die Kultur an. Dem Italiener schmeckt halt sein Flarafladen besser, ne?
Na, ich glaube, das hat auch einfach damit was zu tun, dass wahrscheinlich jetzt, wenn man mal zurückguckt, dass einfach wir vielleicht hier auch gute Bedingungen hatten.
Für Getreideanbau.
Getreideanbau, genau.
So wie dem Chinesen sein Reis, ne?
Mhm.
Was wir hier nicht können, weil der seine Reiswasserfelder da hat.
Na? Also international gilt Deutschland als das Land, glaube ich, in dem die meisten Brotsorten gebacken werden.
Ich hab's gewusst, und Bier. Frau Meisenrath,
und Bier. Grund hierfür ist einerseits die Getreidevielfalt, also weil es eben gute Anbaubedingungen gab. Also in anderen Ländern gab es einfach nicht diese guten Anbaubedingungen, wie hier bei uns in Deutschland. Und natürlich ist auch, das ist jetzt wieder eher historisch zu sehen, ist die Brotvielfalt aufgrund der Kleinstaatlichkeit der vergangenen Zeiten hier in Deutschland zu sehen. Die anderen Länder waren eher ja, zentralistisch geprägt.
Hier hat man so, jedes Örtchen hat seinen Bäcker mit einem anderen Brot gehabt, auf Deutsch gesagt, ne?
Genau.
Oder jedes Gebietchen.
Genau.
Jeder Ort wahrscheinlich nicht, aber die großen Grenzen, was so die Bundesländer sind.
Ja, Bayern,
der
Preußen,
hat ein anderes
Sachsen,
Brot gehabt,
Sachsen-Anhalt.
Genau, wie der Preuße, der Bayer, naja, der konnte noch nie richtig backen und, ne, weiß
nicht. Interessant sind ja auch diese verschiedenen Bezeichnungen für Stulle, Brotzeit.
Stimmt. Bämme. Der Sachse, der frisst die Fettbämme. Ne?
Das Fett und nur ist dann sicherlich die Butter. Was gibt's denn noch? Da gibt es ja tausende Bezeichnungen.
Ja, es gibt noch so viele Begriffe, Frau Meisendraht, für den Rand vom Brot. Bei uns heißt es Korste oder Kruste.
Kruste, ja. Rinde.
Rinde gibt es noch, wie beim Baum, genau. Ja, das ist unsere Gegend, die anderen kennen wir nicht, nee. Liebe Hörer. Das wisst ihr, ne? Packt es mal in die Kommentare für die nächste Folge. Für Dr. Eisenbart und Magdalena
Meisendraht. Ach so.
Ja, das Geflecht. Ja, oder halt zum Kanten, ne? Da gibt es auch so viele Begriffe. Luisa, zitieren Sie.
Die blaue Kornblume wohnt versteckt. So habe ich meinen Schatz entdeckt. Sie kann nicht meinen Händen wehren. Wiegt sie wie Sommerfeld die Ähren. Die Ähren sind jetzt körnerschwer, als leg schon Brot mannshoch umher.
Frau Meisendraht, haben Sie das Zitat verstanden oder nicht? Das ist doch ganz einfach. Das Getreide wächst auf dem Feld, das ist die Kornblume. Na? Und in der Kornblume, was ist da drin versteckt? Ein Schatz. Was ist denn der Schatz?
Das Getreide.
Nein, ja, im Endeffekt doch. Was machen wir mit dem Getreide?
Zu Mehl mahlen.
Genau. Mahlen. Früher hat man es geschlagen, ne?
Ja. Naja, im Sommer sind die Ähren so voll, dass eigentlich das Brot schon auf dem Feld liegt.
Genau, da ist so viel Mehl drin.
Ja.
Na, dann geht's zum Müller.
Richtig.
Der Müller mahlt Mehl daraus.
Ist es noch der Müller?
Es ist immer noch der Müller.
Ja?
Ja, Müller ist immer noch im Beruf, ja.
Mhm.
Und den traditionellen Müller, den gibt's auch noch. Den gibt's hier bei uns gleich. 7 Kilometer Luftlinie. Da gibt es den Müller an der Mühle.
Mhm.
Kann man auch besichtigen gehen. Aber, wo war gerade mal beim... Ich durfte hier nicht so rascheln, ne? Was ist denn im Brot drin? Wir haben Mehl. Ein einfaches Brot. Was ist denn in einem einfachen Brot drin? In einem einfachen Brot ist eigentlich das, was wir zum Überleben brauchen. Das ist nämlich Mehl und Wasser. Ne? Viel mehr brauchen wir nicht. Zucker kann rein, damit es gut schmeckt. Und Salz.
Energielieferant.
Würde aber auch ohne gehen.
Ja.
Ne? Und ein bisschen Öl und ein bisschen Fett für eine Form, damit nichts anbackt. Würde aber auch ohne gehen.
Mhm.
Denn ich kann das ja in Hochofen schmeißen, in so einen italienischen Pizzabackofen. Ne? Da könnte ich den Teigfladen einfach reinmachen und der würde da ohne Fett. Also ja, da sind wir wieder bei, wir brauchen nur Wasser und Mehl. Hefe, ja. In wie heißt das? Gärungsmittel, Triebmittel.
Genau.
Ne? Aber das geht auch ohne.
Ich glaube, das Brot muss auch beim Backen voll und ganz umschlossen sein von der Wärme. Also ich glaube, es gibt ja auch dieses Backen im Topf.
Im Dutch Oven?
Im Topf, also in so einem, ich sage jetzt mal, wie Art Blumentopf. Kann man auch machen. Und dann auf einem heißen Stein.
Ach so.
Ich glaube, so
dann
haben die...
Dann kriegt er ja wie in einem Ofen seine Temperatur da drin.
Ich glaube, das waren so die Anfänger. Das waren so die Anfänger des Brotbackens.
Mhm. Auf neutralen Ebenen Boden. Mit dem Feuer gemacht, den Topf aufgestellt und einen Deckel drauf, der die Wärme hält.
Ja.
Ist ja wie ein eigener Ofen fürs Brot.
Also ich sag mal, in der Jungsteinzeit haben sie ja auch das Urkorn gehabt, also Emma, Dinkel, und haben das dann einfach mit Wasser verrührt und haben einen Brei draus gemacht und haben das sicherlich erstmal so gegessen. Und der Zufall, wie er das immer so wollte, hat dann irgendwie, haben sie diesen Teig auf einen heißen Stein gelegt oder diesen Brei.
Das war der Trottel am Lagerfeuer. Dem ist das umgekippt, auf die heißen Steine gelaufen. Nach 2 Stunden war das harte und dann haben die sich gewundert, Mensch, das schmeckt aber gut.
Ja.
Die haben das Brot erfunden.
Genau.
Das ist ja, das 4000 Jahre her wahrscheinlich.
Na, mehr. Kannst du nochmal doppelt, dreifach dazu rechnen.
Ja, war vorm Neandertal schon.
Mhm.
So wurde ja auch das Feuer erfunden. Das war ja reiner Zufall. Auf immer war das Feuer da. Aber das Feuer war vorm Brot da.
Ja.
Sonst hätten wir das Brot nicht.
Oder? Der heiße Stein muss ja nicht mit dem.
Naja, hat die Sonne so viel Energie geliefert, dass wir ein Brot machen konnten? Mit der richtigen Lupe, ja, noch, aber es gab
es
noch
keine
Lupe.
Es war ja noch kein richtiges Brot. Das war ja eher ein...
Es war ein indischer Fladen.
Ein harter Brei, sagen wir mal so.
Ja, ein
Brei,
indischer der hart Fladen. Geworden ist. Na, ein Crepe. Die haben das Crepe vorm Brot erfunden.
Ja.
Ein hartes Crepe. Türkische Pizza, könnte man auch sagen. Oder... Türkische Pizza.
Wie heißt denn dieses Brot? Es gibt doch noch dieses Runde, was auch so, was es so zu kaufen gibt, was Indisches da. Naanbrot, aber das ist auch weicher, glaube ich. Es gibt doch dieses.
Ja, ja,
wo manchmal da so.
Da habe ich gestern was von gelesen. Naan.
Aber ich glaube, dass es gibt da auch verschiedene Varianten.
Ein dünnes, hartes ist das.
Ja, so ein ganz.
Wie
so ein Tortilla-Chip, aber rund.
Das bricht doch so, genau. Das ist das. Dieses Naanbrot.
Hm.
Ich könnte das jetzt nochmal googeln. Muss ich, aber wir reden ja erstmal jetzt von, wir backen ein Brot. Wir brauchen eigentlich nur ein halbes Kilo Hefe. Halbes Kilo Mehl. Also für ein ganz einfaches Brot zu Hause kann jeder machen. Halbes Kilo Mehl. Etwas über ein Viertel Liter Wasser. Also 350 Milliliter. Das ist ein bisschen mehr wie ein Viertel Liter. Päckchen Hefe. Geht das Zeug aus Pulvertütchen oder im Laden gibt es die Würfelchen.
Die Würfel,
ne?
Ja.
Genau. Esslöffel Zucker, Teelöffel Salz, einfach für den Geschmack, bisschen Öl. Das Ganze wird schön verknetet. Dann lassen wir es eine Stunde ruhen in einem schönen Schüsselchen. Da geht das schön auf, das Brot, damit wir ein schönes Brot haben.
Fluffiges.
Und genau, dann wird das nochmal verknetet. Dann kannst du dir die Größen so machen, wie du Bock hast. Mhm. Also kannst Brötchen draus machen oder Brote. Dann geht es 40 bis 50 Minuten in den Ofen rein und dann gibt es ein schönes, knuspriges Brot.
So, Entschuldigung, dass ich Sie unterbrechen muss.
Herr Was Doktor haben Sie,
Eisenbart,
Frau Meisendrath?
Ich glaube, das hat hier nicht wirklich was zu suchen jetzt. Diese Rezepte hier, die Sie hier vortragen, können die Hörer in der Gerichteküche sich nochmal anhören.
Ja, gut, kommen wir zurück zu den Zitaten. Es gibt doch bestimmt andere Länder, andere Kulturen und es gibt doch da bestimmt auch noch Sachen, Frau Meisendrath, die backen und haben Rituale zu den Broten, oder?
Ja, also ich denke, dass...
Haben Sie denn daheim ein Ritual zum Abendbrot, wenn es ein Brot gibt? Gibt es dicke Scheiben, dünne Scheiben? Wird es besonders gelegt? Gibt es ein Brotkörbchen? Ist was immer stattfindet?
Also ein Ritual gibt es bei mir zu Hause nicht wirklich, aber es ist schon so, dass wir oft klassisch Abendbrot essen, wo es einfach Brot, eine Stulle oder Brotzeit gibt. Also ich mag die Scheiben nicht so dick geschnitten.
Ich mag sie dünn.
Also ich mag, also...
Gehe ich ganz mit.
Ja,
ich esse lieber eine Scheibe mehr.
Ja.
Dann kann ich nämlich auch mehr Wurst genießen.
Genau.
Da habe ich eine Scheibe mehr. Auf Arbeit bei mir, der macht immer Runzen. Der macht, also es gibt in den Supermärkten, gibt es doch jetzt die Brote und jeder Supermarkt hat jetzt seinen eigenen Brotschneidautomat.
Mhm.
Wirklich jeder. Und mein Kollege holt immer das Brot und drückt die dickste Taste. Und ich finde das ganz furchtbar, wenn ich dann so eine daumendicke Scheibe habe.
Das mag ich, ne?
Erstmal ist die Kruste,
nicht.
Die harte, die piekt dann Zahnfleisch. Ansonsten, Ritual ist bei uns eigentlich, dass das Brot immer im Brotkörbchen landet. Also es kommt kein Brot mit an den Tisch, sondern das wird in der Küche passgerecht fertig gemacht, kommt ins Brotkörbchen und kommt an den Tisch.
Wie? Also das Brot wird geschnitten und so geschnitten
in den Brotkorb? Genau, wird dann in den Brotkorb reingestapelt und dann geht es an den Tisch und dann essen wir unser Brot.
Mhm.
Na, bis auf das Töchterchen, das möchte Weißbrot.
Dreieck.
In Dreiecken.
In genau. Dreiecken. Mhm.
Liebe Hörer, ihr hört das, unsere Referendarin, die Luisa, die sitzt bei uns, die zitiert und quatscht zwischen und gibt Tipps. So, was gibt es denn noch für kulturelle Rituale? Sie haben doch was recherchiert, Frau Meisendrath. Ich ahne es.
Also, ich habe mal recherchiert, dass zum Beispiel das dreifache Bekreuzen der Brotunterseite vor dem Anschneiden. Das machen zum Beispiel ist ein Ritual der christlichen Dreifaltigkeit, Gottes zum Dank und zur Segnung des Brotes. Das.
Ach so, die ritzen das ein.
Nein, die bekreuzen das. Ja. Die bekreuzen das so mit da, denke ich.
Haben Sie nicht gesagt, an der Unterseite? Jetzt hätte ich gedacht, die ritzen da drei Kreuze rein.
Ich hätte jetzt gedacht, das Bekreuzen im Sinne von...
Der Punsch kocht.
Ein Kreuz oder so?
Nee, das ist doch hier dieses...
Aber die können Bekreuzen. Das auch bekreuzen, wie das Halleluja...
Das ist doch hier dieses Bekreuzen.
Genau, wie dieses Halleluja auf dem Fußballfeld, ne? Dieses Bekreuzen.
Vielleicht das meine ich.
Ja, das kann natürlich auch sein.
Das ist damit gemeint. Nicht drei Kreuze rein.
Ja, also wie das Ritual, ne? Mit Salz über die Schulter und dreimal spucken und was es nicht alles gibt, ne?
Richtig.
Brot und Salz.
Brot und Salz ist ja, also letztens ist eine Bekannte von mir in eine neue Wohnung gezogen und als Geschenk zum Einzug habe ich ihr Brot und Salz geschenkt. Ja, warum eigentlich?
Haben Sie wirklich?
Ja.
Okay. Warum?
Warum macht man das mit dem Brot und dem Salz?
Das
ist ja auch ein Brauch.
Kann ich das jetzt interpretieren, wie ich Bock habe? Wir sind ja hier in eine literarische Zitat schon, ne?
Also ich glaube, Brot und Salz soll Wohlstand sichern.
Und sie soll nicht hungern. Das wäre jetzt mein
genau.
Eigen rausgezogenes, sie soll nicht hungern, ihr soll es gut gehen in ihrer neuen Wohnung. Der Kühlschrank soll immer gefüllt sein.
Ja.
Und sie soll kein Leid haben.
Salz war ja auch was Kostbares.
Ging es ihr schon mal schlecht? Ist es das Salz in der Wunde?
Nein, das Salz ist was Kostbares. Also
okay, ja, wie
ja,
haben wir das Märchen? Die Salzprinzessin, ne?
Bei der Salzprinzessin. Genau. Das Lebenselixier.
Und geht das Salz aus, geht das Geld aus? Man hat immer Salz zu Hause.
Mhm.
Haben Sie immer Salz zu Hause? Auf Vorrat? War es schon mal alle im Haushalt?
Kann ich mich nicht erinnern.
Ach, sonst geht das Geld alle.
Salz haben wir eigentlich... Immer, ja. Ja, auf jeden Fall dieses Brot und Salz, dieses Ritual, diesen Brauch. Also das ist nicht nur beim Einzug. Ich glaube, es gibt auch Länder, wo man das zur Hochzeit schenkt.
Brot?
Ja.
Ich habe keins bekommen.
Nein, ich glaube, das ist auch nicht hier in Deutschland, sondern es ist eher in anderen Ländern. Ich glaube, in der Ukraine ist das so und in der Tschechei.
Oh, die Tschechen haben viel mit Brot, das stimmt.
Ja.
Haben
das sind
wir,
so symbolhafte Geschenke dann eben.
Ja, die sind auch sehr, sehr Brotesser, ne? Die Tschechen. Ich kann mich erinnern, wir waren dort in Urlaub. Da ist mir dieses, es wird mir nie aus dem Kopf gehen, dieses geröstete Brot, wo die ganze, da saß eine ganze Mannschaft, die haben gefeiert und die haben alle in geröstete Brot gekriegt mit Knoblauch, haben das berieben. Und haben darin gehauen. Also das war wie eine kleine Tradition und wir wollten es ja wissen. Mhm. Ne? Wir waren also im Urlaub dort. Das war eine Gastronomie, eine schöne. Der Hund war draußen im Auto. Wir wollten eigentlich nur kurz essen. Wir waren, muss man noch dazu sagen, wir waren alle schon voll gefressen. Und konnten dem aber nicht widerstehen, weil da kam wirklich so ein richtiger Tschechentrupp rein.
Mhm.
Einheimische haben sich hingesetzt, haben ihre Getränke bestellt und dann kam ein Riesenkorb mit gerösteten Schwarzbrot, also Schwarzbrot in,
ja.
in Serviettenständern,
mhm.
Da stand das so drin,
ja.
Knoblauchzehen dazu und Salz. Und dann fingen die, also wie auf Kommando, alle gleichzeitig eine Scheibe rausgenommen, Knoblauchzehe, roff gerieben. Also du hast die Knoblauchzehe wie auf einer Feile gerieben.
Mhm.
Ein bisschen Salz drauf und dann haben die haben herzhaft geschlemmt. Und wir waren natürlich neugierig, den Kellner gefragt, was sie da machen. Mhm. Das ist da eine Tradition.
Ja.
Das ist, ich weiß nicht, wie das Gericht heißt, aber es schmeckt sehr geil.
Das habe ich noch gar nicht gehört.
Und wir haben das gekostet und wir waren so begeistert. Und wir haben das hier schon zu Hause mal nachgemacht. Aber wir kriegen das nicht so hin.
Also es ist im Prinzip eine getoastete.
Ja, die toasten das mit Öl oder irgendwas machen. Die ist knochenhart eigentlich, aber knusprig und butterzart im Mund nachher. Und dieser Knoblauch, dieser frische, super geil. Also nicht wie wir Deutschen, ne? Wir schnippeln ja einfach eine Zehe und machen die mit Butter aufs Brot und hauen das dann so rein. Frau Meisendraht, hoffentlich verblitzt Dings dieses technische Gerät nicht die Aufnahme.
Das ist die einzige Zeit, wo er handyfrei ist.
Hey.
Ah, das bin ich noch in.
Tja, so viel zum Tschechenbrot. Und wo haben Sie gesagt noch? Tschechen und?
Ukraine.
Ukraine. Ja, das Ukraine kann ich mir vorstellen.
Da kommt doch der Borscht her, ne? Da ist doch auch so eine Suppe mit Brot dazu und alles. Russischer Borscht. Das müssten wir jetzt googeln, ne?
Mhm.
Das ist ein rot-blau-lilanes Süppchen. Borscht.
Ist das nicht mit roter Beete?
Ja. Und dazu gibt es schönes Brot. Aber ich will das jetzt nicht beschreien, weil ich habe ja gar keine Ahnung vom Kochen. Na, dafür gibt es ganz andere. Ein Zitat, Luisa.
Nee, Luisa streikt.
Nein, Luisa kann nicht streiken. Luisa ist nämlich so ein kleiner runder Kasten. Sieht aus wie eine Alexa. Nein, Luisa ist unsere Zitatfee.
Mutti, ich mag mein Brot nicht mehr. Mein Junge, iss dein Brot auf, damit du groß und stark wirst. Wozu soll ich denn groß und stark werden? Damit du mal was Ordentliches arbeiten kannst. Wofür soll ich denn was Ordentliches lernen? Damit du dir ein Brot selber verdienen kannst. Aber ich mag doch kein Brot.
Ha, so ziehen wir die volle Generation ran, oder?
Ja.
Mit Brot.
So bleibt die deutsche Brotkultur erhalten.
Wir sollten kein Brot mehr essen. Nein. Schönes Ding.
Ja.
Faules Ding. Also wenn mein Kind mir sagt, dass es kein Brot mehr mag. Papa, ich mag mein Brot nicht. Das will ich nicht erzählen. Ne? Aber was sagt es denn eigentlich aus? Ne? Sagt doch eigentlich aus, dass wir uns ernähren sollen, damit aus uns was wird. Wir sollen nicht Hunger leiden, wir sollen satt werden, damit wir stark in den nächsten Tag starten können. Na?
Ja.
Und Energie haben und Kraft, um Taten zu schaffen.
Ja, und das Brot steht ja hier auch symbolisch für Geld verdienen.
Genau.
Ja, also er muss kräftig werden durch das Brot, was er isst, um sich selbst Brot leisten zu können.
Ja, und deshalb sagt man, glaube ich, auf Arbeit auch oft Brötchen verdienen. Ne?
Ja.
Ich habe ja viel Kundenumgang und
sag in Lohn auch, und Brot stehen.
Genau, und oder ich muss halt meine Brötchen hier verdienen.
Ja.
Ne? Sagt man nicht zum Bäcker. Zum Bäcker sagt man ja eher, guck mal, Bäcker, ich habe dir ein Kilo Mehl mitgebracht, backst du mir was? Du wirst mir einen Vogel zeigen, wir müssen ein eigenes Mehl nehmen. Ne?
Ein Punsch.
Ein Pünschchen.
Vom Eisendraht.
Herr Eisenbart.
Professor Dr. Drahthaar, bitte.
An alle Schüler, die heute das erste Mal wieder ihre Schultasche öffnen, das Flauschige ist euer Brot.
Vielleicht möchte die Mutti auch, dass ihr Sohn, nicht irgendeine brotlose Kunst erlernt.
Maler. Also nicht Maler, der jetzt Wände malt, ne, sondern...
Kein Maler und Lackierer, sondern...
Künstler.
Künstler, brotlose Kunst.
Der dann oft...
Warum sagt man das? Brotlose Hunger Kunst. Hat. Da steht ja das Brot wieder. Symbolhaft für...
Ja, brotlos. Er hat nichts.
Für Geld.
Er hat nichts. Weil er hat auch kein Geld, um sich das Brot zu kaufen. Ne? Wenn du kein Gemälde verkaufst, kannst du kein Brot kaufen. Brotlose Kunst. Kunst macht er ja, aber kommt nichts rüber.
Ja.
Ohne Moos nichts los.
Ohne Moos nichts los. Ne?
Und ohne Brot kann er nicht malen und... Mit schlechten Zeichnungen verdient er kein Brot. Also eigentlich ist er des Untergangs geweiht.
Ja, aber es ist interessant, wie viele doch Sprichwörter und Zitate es gibt, in denen das Brot wirklich symbolhaft für das Geld steht. Also für, eigentlich...
Für Reichtum.
Ja.
Ne? Kein Brot, Armut.
Genau.
Hast du Brot, bist du was. Mir fällt noch was ein zu Brot, wenn ich hier rüber gucke. Ich muss, also wieder ein Zitat, das ist so in meinem Kopf, schwirrt gerade. Mhm. Ne? Ich muss nämlich eigentlich noch Wäsche aufhängen. Aber kann ja hermachen. Das frisst ja kein Brot.
Das frisst kein Brot.
Ne? Das frisst ja kein Brot. Ist ja auch so eine schöne Redenswendung, wenn man keinen Bock hat, irgendwas zu machen.
Ja.
Oder wenn irgendwas rumsteht, wenn man irgendwas erledigen muss. Es frisst ja kein Brot. Man kann es ja aufschieben.
Ja.
Ne?
Also man muss niemanden dafür bezahlen, man muss sein Brot nicht abgeben.
Genau, und da sind ja so einige kleine Zitate noch, die so rumschauen wie es frisst ja kein Brot, wie zum Beispiel viele Steine gab es, wenig Brot. Es war eine schwere Aufgabe, es war ein großes Projekt, aber
Man ist eigentlich dran verhungert, ne? Mhm. Es hat nichts gebracht. Oder es kam mir vorhin, ne, wo ich gesagt habe, den suche ich mal. Eile backt das Brot, aber sie backt es schlecht. Ne? Und ja. Das ist ja auch so ein 100% Spruch, der passt. Eile ist ja Fusch eigentlich. Ne? Mhm. Also schnell, schnell.
Nur halbherzig.
Halbherzig, genau. Und das trifft auch aufs Brot zu. Also das Brot kann
das
eigentlich...
Das Brot braucht Zeit.
Das Brot kann unser ganzes Leben irgendwie interpretieren.
Ja.
Ne? Zitieren nicht, aber interpretieren. Jetzt haben wir noch einen Brotwitz.
Oma sagt, auch wenn du wie ein Leberwurstbrot aussiehst, gibt es da draußen immer jemanden, der dein Gürkchen sein will.
Wollen wir vielleicht noch mal was zu dem Brot des Jahres 2019 sagen?
Sehr gerne, Magdalena Meisendraht.
Also das Brot des Jahres 2019 ist ja das Bauernbrot. Und das Bauernbrot ist ja ein traditionelles Mischbrot aus Roggenmehl und Weizenmehl. Und der Teig, dem Teig wird zugegeben Sauerteig, sowie Wasser, Hefe und Salz. Und bei Bauernbroten handelt es sich in der Regel um runde Brotlaibe, die direkt auf der heißen Ofenfläche recht kräftig gebacken werden. Charakteristisch sind eine bemehlte, rissige Kruste und damit ein rustikales Aussehen.
Das ist das scharf gebackene.
Das ist dieses scharf gebackene, was Sie nicht so mögen, Herr Eisenbart. Aber es ist, genau, es hat auch ein kräftiges Aroma in der Kruste und auch in der Krume, also in diesem Teig. Ja,
genau,
also
das ist, glaube ich, Kruste genau das. Die Kruste sieht so aufgesprengt aus, ne?
Richtig.
Und das ist auch das, wo, wenn du eine Scheibe, also wenn Sie eine Scheibe schneiden, Frau Meisendraht, dann hat das eine riesengroße, knusprige Randkruste, ne?
Genau.
Diese kleine Rand, der ist
ja, wo man sich wirklich schon fast verletzt manchmal
genau.
Im Mund, ja.
Ist natürlich knusprig, super, schmeckt, wenn es warm ist, aber das ist so ein Brot, was ich den nächsten Tag nicht mehr mag. Weil da zieht sich die Kruste wie Kaugummi, ne? Also bei uns hier in den Gefilden, hohe Luftfeuchtigkeit, altes Haus, da brauche ich so ein Brot gar nicht lange aufbewahren, weil das wird... Hasenbrot hat man gesagt früher dazu bei uns.
Echt?
Das wurde harte
weil man Hasenbrot. Weil man es den Hasen gegeben hat.
Genau, harte Hasenbrot.
So auf dem Dorf dann, ne?
Ja.
Die Bauernhöfe, ja. Die haben, genau. Also, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass sich das Deutsche Brotinstitut für das Bauernbrot auch wegen des Roggenanteils entschieden hat. Denn der Roggen ist das traditionelle Brotgetreide Deutschlands und wurde im Jahr 1960 aber durch den Weizen abgelöst. Heute wird in Deutschland 10-mal mehr Weizen als Roggen geerntet. Ein höherer Verzehr von roggenhaltigen Broten wäre aus Sicht der landwirtschaftlichen Fruchtfolge sowie für die Vielfalt der Ernährung sinnvoll. Nicht nur aufgrund des hohen Ballaststoffanteils, von roggenhaltigen Mehlen. Also will man wahrscheinlich eben auch jetzt dem Bauernbrot, weil es eben einen höheren Roggenanteil hat, einfach auch...
Gewicht verleihen wieder.
Ja, weil es einfach etwas gesünder ist und dass man sich etwas mehr... Also der Weizen wird ja immer sehr verteufelt. Ja?
Ist es ein helles Brot, ne? Obwohl es auch dunkel ist. Ne? Ein Weizenbrot ist trotzdem dunkles Brot. Kennen wir ja
Grau,
also,
Graubrot.
Ja, ein Graubrot, genau. Also unser Weizen ist ja weiß.
Genau.
Ne? Aber wenn du backst, hast du ein graues, dunkles Brot.
Ja.
Und ich kenn's noch von meinem Zuhause. Also mein Vater, ja, 20 Jahre bin ich ja auch schon raus aus zu Hause, aber mein Vater, der hat mal Schwarzbrot gegessen. Mhm. Früher hieß es Schwarzbrot. Mhm. Und das war das dunkle Roggenbrot.
Ja.
Und ich glaube, das ist der heute noch. Der holt sich nicht diesen Weizenkram. Mhm. Der ist da immer noch verpicht drauf und der geht doch noch zum Bäcker, hält nicht in den Supermarkt. Ne? Bäcker,
er kennt das, Geschmack, den er...
Ich glaube, das ist auch mit der Kindheit und dem Krieg und alles geprägt.
Ja, an den er sich gewöhnt hat.
Und er weiß, das ernährt richtig. Das wissen wir alles gar nicht mehr richtig.
Nee.
Oder kriegen wir ja nicht so mit. Wir wissen, das schmeckt, wir werden satt. Ne?
Ja, weil wir ja auch noch nie verzichten mussten.
Wir sind verwöhnt.
Wir mussten ja auch noch nie wirklich mal nach so einem Brot, so einem Stück Brot darben. Weil es ist da. Man geht zum Bäcker, die liegen da zuhauf. Selbst wenn man abend um 7 noch hingeht, ist alles voll mit Brot.
Wir sind verwöhnt.
Wir sind einfach verwöhnt.
Das weggeschmissene Brot ist das fehlende Brot irgendwo, wo Hunger gelitten wird. Aber kommen wir zurück.
Ich glaube auch, dass das Bauernbrot aufgrund des hohen Ballaststoffanteils, ich glaube, das hat auch einfach ein bisschen was mit der Ernährung, die folgenden Generationen wollen einfach gesünder leben. Und ich glaube, das Brot ist immer so aufgrund der hohen Kohlenhydrate, wird es eben wie Weizen auch einfach verteufelt. Und jetzt sagt man halt, Ballaststoffe sind ja was Gutes. Auch für in der gesunden Ernährung, denke ich, versucht man einfach dem Brot auch was Gesundes wieder zu verleihen.
Das kann sein. Und wenn man das ganz spitz übertreibt, dann ist 2020 Brot des Jahres das Quark. Ach, mir fällt nicht ein, wie es heißt.
Quarksonne?
Nee. Nein, dieses. Eigentlich ist es ein Low-Carb-Brot.
Hm. Ne, das Eiweiß. Ist ein, Eiweißbrot,
oder? Ja, ein Eiweißbrot. Das ist eigentlich ein Quark.
Aber das schmeckt gar nicht.
Oh, das schmeckt super lecker. Wenn man das total geil macht, schmeckt das super lecker.
Also mein Bäcker um die Ecke, der hat ein Körnerbrot. Ich weiß gar nicht, was da. Da ist, glaube ich, auch Roggen dabei. Also alles Gute, was man sich so wünscht.
Ein Proteinbrot.
Und das ist mit Quark gebacken.
Ja.
Und dadurch ist auch eine längere Haltbarkeit gegeben.
Aber und es ist klanschiger.
Nee, gar nicht. Es schmeckt einfach frisch und das auch noch nach 2 Tagen.
Ja?
Ja. Das ist,
na gut, bis eine Woche
habe ich es leider immer.
Eine Woche habe ich es dann weggeschmissen.
Das gibt es leider nur Montag, Mittwoch und Freitag.
Aber das kannst du selbst, das können Sie selbst backen, Frau Meisendraht.
Aha.
Ja.
Das Proteinbrot.
Einfach. Ja, das geht ganz einfach.
Mhm.
Ach, wollen wir nicht Rezepte tauschen? Das können andere machen. Das erzähle ich nebenher mal.
Ja.
Ja. Quark, Weizenkleie, ein bisschen Hafer und dann...
Weizenkleie,
Bisschen Salz.
Und Hafer?
Eine Haferflocken. Ja. Haferflocken zart, nehme ich in dem Fall. Mhm. 6 Eier, Eiweißbrot.
Mhm.
6 Eier, Salz, viel Salz.
Mhm.
Und das Ganze in eine Form, schön verkneten. Das ist eigentlich, da sind wir wieder zurück, das ist ein Brei.
Mhm.
Das ist ein richtiger Brei, der kommt bei mir in eine Kastenform.
Mhm.
Ich mache Backpapier rein, weil das kriegst du sonst nicht raus.
Ja.
Und dann hast du ein herrliches Eiweißbrot. Meine Frau verteufelt das Ding, die will das nicht essen.
Weil? Warum?
Das schmeckt ihr nicht.
Mhm.
Es ist ein Quarkteig.
Ach so.
Es ist einfach kein Brot. Es ist kein Brot. Es ist schon fluffig, das hat Luftbläschen innen. Aber es ist halt ein Protein. Es ist
Wie essen Sie das, Herr Eisenbart?
Ich esse das.
Mit Butter?
Am liebsten mit Guacamole.
Mhm.
Also Avocado-Dip.
Also mit einem
selber
Dip.
Selber gemacht, genau. Mhm. Also den schmier ich mir auf wie Marmelade.
Also das liebe ich ja auch, wenn man ins Restaurant geht und dann kommt der Kellner mit so einem Körbchen und da ist Brot drin. Also wir stürzen uns da alle regelmäßig drauf.
Da fällt mir ein guter Italiener in Cottbus ein. Da war ich letztens das Essen, da gab es das ominöse Brotkörbchen.
Ja.
Und dazu
aber meistens war, sind das immer so Pizzastücken, ne? Ja. So Pizzateig. Oh. Und
dazu war ein Olivenschwarzschälchen, Olivengrünschälchen, ein Dipschälchen, ich glaube, irgendein Sojasüßchen oder irgendwas. Und eigentlich bist du schon satt.
Ja, ich wollte gerade sagen, man ist eigentlich schon satt.
Aber es ist Brot.
Es ist Brot.
Es ist Brot. Also wir kommen überall zum Brot.
Ja, weil es eben auch sättigt. Das ist eigentlich Quatsch, nicht? Das ist eigentlich Quatsch, dass sie einem Brot hinstellen, weil die wollen doch, dass man auch was anderes isst und bestellt.
Ich meine, ich esse das andere auch noch.
Es passt rein, es passt rein. Aber,
ich glaube, das ist halt auch diese Verwöhntheit von uns. Wir essen das und stopfen das. Und
ja, ich glaube, man soll sich auch einfach wohlfühlen. Das ist so Gastfreundlichkeit.
Und jedes Land präsentiert
seins. Ich gebe dir was vom Brot, von meinem Brot ab. Und man fühlt sich willkommen.
Jetzt haben wir noch einen Witz.
Da, 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 da.
Palconi, Herr Palconi, einen Witz bitte.
Ich hätte gern das Käsebrot da hinten links. Ach, Sie meinen unser fit in den Tag knusper Körnerschlingel? Ja, genau, sorry, mein Fehler.
Super, es ist Weihnachten. Und wir reden die ganze Zeit über Brot. Aber eigentlich, also... Pottwichteln, Weihnachten und ich fand Brot das schönste Thema, was passieren kann, weil Brot passt nämlich auch zu Weihnachten, denn es gibt ein spezielles Brot zu Weihnachten und das ist ein süßes Brot mit viel Puderzucker,
Rosinen,
viele
den mögen, Leib Christi?
Ja, so ungefähr. Viele mögen diese Krümel drin, dieses Oranginat, Orangit und Zitronat. Mag ich gar nicht, komme ich nicht ran.
Mhm.
Aber was ich schön finde, ist, wenn man dieses weglässt und dafür ganz viel Marzipan in Sinne macht.
Ja, also dieses Brot kann man ja wirklich auch in so vielen verschiedenen Arten herstellen. Und also Marzipan, das ist ja wirklich auch lecker.
In der Mitte. So eine Sehne Marzipan, die sich durchzieht. Und dann sind wir nämlich bei Weihnachten. Ich mache jetzt hier 3 Kerzen an. Okay, ja, es ist schon 3. Advent.
Ja.
Wenn ihr es hört, ist schon 4. Ihr dürft die 4. anmachen. Wir sind beim Stollen. Beim Christstollen. Ist nicht jedermanns Sache, ne? Wo gibt's denn den Besten?
Wo es den Besten gibt?
Wo gibt's den Besten, Frau Meisendraht?
Herr Eisenbart. Also zumindest erstmal vorneweg ist ja tatsächlich so, dass die Stolle den Leib Christi darstellen soll. Und Puderzucker, der da drumrum ist, soll ja die Windel sein. Oder
das Laken.
Das Laken, ja. Genau. Wo gibt es denn den besten Stollen?
Also wir sind nicht kirchlich, aber das wissen wir.
Das wissen wir, richtig. Also das kann ich gar nicht so genau sagen. Also ich
hätte so gesagt, herkommst du denn aus Dresden?
Liegt ja hier bei uns in der Nähe, ne?
Dresdner Stollen ist, das ist das A und O, oder?
Ja. Also als Kind mochte ich Stolle überhaupt nicht. Diese vielen Rosinen da drin, das ging gar nicht. Ich glaube, das ist nichts für Kinder.
Obwohl,
man lernt das erst.
Sind ja Weintrauben, ne?
Es sind Weintrauben.
Und Weintrauben mögen wir wieder.
Aber ich finde, mit Weintrauben haben Rosinen eigentlich gar nichts mehr zu tun.
Es ist getrockneter Klansch.
Nicht?
Gummimäßig.
Aber irgendwann, wie gesagt, lernt man so Stolle essen auch lieben,
genießen.
Ne?
Man lernt das zu genießen. Ich glaube, es war am Anfang denn der Anstand, dass man das mit isst. Und jetzt ist es so ein Brauch. Das gehört zu Weihnachten dazu.
Ja.
So wie in Nürnberg der Glühwein.
Wobei es bei mir zu Hause gar nicht so viel Stolle gibt.
Gar nicht bei uns.
Also
wir haben keinen gekauft. Meist gibt es einen als Geschenk irgendwo auf der Arbeit. Mhm. Den gibt es dann nach Hause. Aber eigentlich gibt es den Stollen immer, wenn wir zu meiner Mutter und Vater fahren. Also von den Kindern jetzt Oma, Opa. Stolle. Gehört dazu zum Kaffee. Da gibt es jetzt keinen Kuchen. Die holen das ganze Jahr sonst Kuchen. Jetzt gibt es halt Stolle.
Ja.
Oder Stollen. Ich weiß gar nicht, ob man der Stollen oder die Stolle sagt. Wird es auch bräuchlich verschiedene Sachen geben. Wie in Nürnberg.
Ja.
Der Glühwein, ne? Den Christkindl-Glühwein. So gibt es den Dresdner Stollen. Was gibt es denn noch? Gibt es noch einen anderen berühmten Stollen?
Also ich weiß nicht, ich glaube, ist das nicht auch so, dass man traditionell auf Weihnachtsmärkten, wenn die eröffnet werden, dass es so einen Bäcker gibt aus der Region, der so meterlang Stollen bäckt?
Genau. Und was macht er noch?
Was macht er noch?
Dominosteine.
Und Dominosteine.
Dominosteine.
Ich liebe ja auch Dominosteine. Aber ich finde immer, also
echte.
Es gibt ja viele Bäcker, die Dominosteine jetzt anbieten, auch in riesengroß, das sind ja schon richtige Würfel, Riesenwürfel. Also ich finde, es muss immer ein bisschen Marzipan drin sein.
Aber ich mag nicht diese Mini-Packung.
Das mag ich auch
mit
nicht.
Mit diesen Chemiewürfeln.
Ja, nee, das mag ich auch nicht, wo jeder gleich aussieht, ne?
Genau.
Das muss schon so ein bisschen Handarbeit sein, aber es muss, also was ich nicht mag, wenn es nur der reine Teig oben und unten ist und in der Mitte nur dieses Gelee.
Nee, Marzipan gehört.
Aber also,
drei Schichten gehören in Dominosteine rein, ne?
Ja, ist es aber oft. Es ist mir ganz oft jetzt schon aufgefallen, dass die Dominosteine ohne Marzipan gemacht werden.
Ja?
Ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ob die Leute. Also, ich glaube, mit Marzipan ist es genauso. Entweder man liebt es oder man hasst es. Also, es gibt ja wirklich Leute. Also, entweder isst man es halt wirklich gerne oder man weiß schon, da braucht nicht mal ein bisschen Marzipan.
Ja, wieder Amaretto und Glühwein. Der eine mag Amaretto, der andere nicht. Luisa ist wieder da.
Hallo, Luisa.
Hallo.
Luisa, Stollen, ja oder nein?
Mit Rosinen, nein.
Ohne Rosinen?
Gerne.
Marzipan drin?
Ja, super lecker.
So.
Wusstet ihr eigentlich, dass es auch Brotsommeliers gibt?
Was gibt's?
Brotsommelier.
Luisa, sprich.
Das Deutsche Brotinstitut für sonst irgendwas. Nee, wie hieß
das? Nein, das Deutsche Brotinstitut. Ist
das Deutsche Brotinstitut.
Richtig, Luisa.
Okay, super. Arbeitet in Weinheim mit einer Akademie zusammen und lernt dort Brotsommeliers an.
Was ist denn ein Sommelier? Es ist doch eigentlich ein Weintyp, ne?
Genau. Die lernen das sensorische
Ah!
War wieder bei der Sensorik.
Schmecken.
Ja. Lieber Hörer des Eisenbart und Meisendraht Podcastes, ich bin jetzt gerade ein Sommelier. Ich habe ein bisschen Wein. Man schüttelt
Prost,
das links rum oder rechts rum?
Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
Riechen? Riechen Sie mal, Luisa.
Riecht nach Wein.
Das ist aber ein Wein, den habe ich gerade lieb gewonnen. Das ist ein blauer Zweigelt aus Österreich. Rot, trocken, aber fruchtig.
Mhm.
So, weiter im Gespräch. In diesem Institut werden
Brotsommeliers ausgebildet.
Und das ist ein Lehrberuf jetzt?
Das ist eine zusätzliche Ausbildung, die ein Bäcker dort machen kann.
Ach so, du wirst Bäcker und darfst dann...
Berufsbegleitend kann man diese Zusatzqualifikation in Weinheim dann machen. Mhm.
Aber was machen die denn dann?
Naja, die werden sicherlich ausgebildet. Also diese Wahrnehmungsbereiche werden...
Aber ein Sommelier macht doch eine Weinverkostung.
Ja, und die machen eine Brotverkostung. Und ich denke, das ist einfach die Wahrnehmungsbereiche
aber
werden
daran
geschult.
Daran würde ich ja mal teilnehmen.
Ja, also wie muss ein gutes Brot riechen, wie muss das schmecken? Es gibt ja sicherlich auch also Punkte, wonach ausgewählt wird, wo eben gesagt wird, also ein richtig gutes Brot, also wer legt denn fest, wie ein richtig gutes Brot ist? Und ich denke, dass das irgendwo...
Aber das wäre ja mal was für mich, ne? Also so eine Brotverkostung.
Du musst erstmal Bäcker.
Nee, wieso denn ein Sommelier beim Wein, der lädt dich ja ein und macht eine Weinverkostung, oder? Ne?
Ja.
Und du gehst mit dem Schwips raus.
Aber du musst am Ende auch eine Prüfung ablegen.
Nein, der Sommelier soll mich doch einladen zur Brotverkostung. 6, 7, 8, 9, 10.
Ich glaube, der Sommelier ist der dann irgendwie
die sensorische... Überprüfung,
so,
der entscheidet.
Ich verwechsel das jetzt, ne? Der Sommelier beim Wein, der macht nicht eine Weinverkostung für andere,
nein,
sondern
der
entscheidet
was
über.
Was ist guter Wein?
Über,
oder was
über
ist
Rebsorten,
Brot?
Über
welchen
Farben.
Wein gibt's zu welchem Gericht?
Genau.
Ah, okay.
Und beim Brot ist genauso. Es gibt ja, glaube ich, sogar die deutsche Brotnationalmannschaft.
Jetzt weiß ich, der Sommelier steht in der Gaststätte und empfiehlt dir einen Wein.
Genau.
Und der steht ab sofort beim Bäcker. Und empfiehlt dir ein Brot. 2019 wird es ein Bauernbrot sein.
Genau.
Ja, so wie es 2018 ein Dinkelbrot war.
Ja.
Dafür brauche ich aber kein Sommelier sein. Dafür brauche ich nur Magdalena Meisendraht, denn die erzählt mir, was das Brot des Jahres war und das wird mir sicherlich empfohlen.
Na, Dinkelbrot.
Ja, sag ich doch.
Ja.
Da brauche ich kein Sommelier für.
Nein, wir sind nicht beim Fußball.
Wie kommen Sie jetzt auf Fußball?
Wir sind immer noch... bei Brot.
Aha.
Ja, aber der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks stellt eine Nationalmannschaft. Und diese Nationalmannschaft umfasst 2 Bäckermeisterinnen und 4 Bäckermeister. Die bilden seit 2008 die Erstbesetzung der Nationalmannschaft des Deutschen Bäckerhandwerks. Und seitdem übernimmt das Team repräsentative Aufgaben und stellt sich internationalen Backwettbewerben. Die Nationalmannschaft wird von der Akademie Deutsches Bäckerhandwerk in Weinheim koordiniert und bereitet sich im Training an den Fachschulen des Verbundes auf wechselnde Wettkampfbedingungen vor. Ja, also die zelebrieren das so richtig. Ja,
backen,
also,
backen die um die Wette Brot?
Ja, naja, ich denke, es geht schon um weit mehr als nur das Brot, aber ich glaube, das Brot nimmt schon einen großen Stellenwert ein.
Aber die backen um die Wette, auf Deutsch gesagt.
Machen sie auch. Also es sind repräsentative Aufgaben. Also sie repräsentieren einfach das Bäckerhandwerk.
Ach so.
Ja, okay. Also es geht, glaube ich, in erster Linie darum, einfach zu zeigen, dass das Bäckerhandwerk einfach ein schöner Beruf ist. Ja, und ich glaube, diese Wettbewerbe sind einfach auch dafür da, um die Leute so ein bisschen mitzunehmen.
Die weiße Elf, die haben ja Mehl gehabt.
Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz interessant.
Ja, sehr, ja,
ich finde auch, das passt so richtig so zu unserem Fußballland, ja, dass man dann einfach sagt, Bäcker-Nationalmannschaft, also dass man einfach dem Bäckerhandwerk so einen modernen Touch gibt und einfach auch was für junge Leute.
Ja, hat auch einen Stellenwert, ne?
Ja.
Weil
ja.
Das Bäckerhandwerk an sich ist ja so ein bisschen in die Bedrängnis, würde ich nicht sagen, aber in den Hintergrund geraten mit den ganzen Bäckereiketten, mit dem...
Ja. Dass auch Supermärkte das anbieten, ne, dass die ihre eigenen Backstände haben.
Ich meine, klar, das läuft da vom Fließband, aber irgendwer sitzt ja auch dahinter und macht sich einen Kopf, wie Mehl und Wasser zusammengehören, ja, damit die Brötchen schmecken. Ja. Na, es ist ja nicht deswegen alles schlecht, das will keiner sagen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben Weihnachten.
Wir waren ja jetzt beim Christstollen, was erstmal so viel nicht mit Brot zu tun hat, wie man denkt, aber der Christstollen ist vermutlich aus keltischen Opferbroten hervorgegangen. Also die ja dann von der christlichen Tradition übernommen wurden. Einer Legende zufolge symbolisiert ja der Christstollen das neugeborene und in Windeln gewickelte Christkind, was wir ja schon mal vorhin besprochen hatten.
Aber keltisch ist doch Tristan und Isolde, ne?
Ist eine schöne Geschichte, die allerdings nicht ganz stimmt. Denn der Vorgänger des heutigen zuckrigen und süßen und reichhaltigen Christstollens ist das Christbrot, das im 14. Jahrhundert als Fastengebäck verzehrt wurde. Es war auf keinen Fall von einer dicken Puderzuckerwindel umhüllt, vielmehr waren die Zutaten, die darin enthalten sein durften, dem Anlass angemessen eher spartanisch. Also erlaubt man lediglich Mehl, Hefe und Wasser.
Das einfache Brot.
Ja, als Fett Rapsöl. Man sieht also von Butter, Eiern, Rosinen, Nüssen und Mandeln und Zitronat keine Spur. Man kann sich also vorstellen, dass der Geschmack des Gebäcks eigentlich, das eigentlich mehr ein Brot sein sollte, eben keine Stolle war, wie wir es jetzt
haben. Das Süße
haben.
Fehlt, ne? Das.
Ja, und so sollen der Kurfürst, also so sagt es jetzt die Geschichte, und so sollen der Kurfürst Ernst von Sachsen und sein Bruder Albrecht ein Gesuch an Papst Innozenz den VIII. Geschickt haben, in dem sie darum gebeten haben, Öl in dem Christbrot ausnahmsweise durch Butter ersetzen zu dürfen. Und dieser Brief ging als Butterbrief in die Geschichte ein. Die ursprünglich als Ausnahmegenehmigung des Papstes erteilte Erlaubnis wurde bald sehr großzügig ausgelegt. Nebenbei bemerkt, mit seiner Erlaubnis handelte der Papst nicht ganz uneigennützig, denn die Verwendung von Butter anstelle von Rapsöl war an die Bedingung geknüpft, Buße zu tun. Im konkreten Fall bedeutete dies, sich finanziell am Bau des Freiberger Doms zu beteiligen.
Und da sich jetzt im Endeffekt doch herausgestellt hat, dass der Stollen kein Kuchen ist, sondern ein Brot, auch wenn er nur einfach ist, bleiben wir weihnachtlich. Machen alle einen schönen Advent, schöne Festtage und verabschieden unsere Hörer.
Wir verabschieden uns. Macht's gut.
Tschüss.
Schöne Weihnachten.
Alles Gute, Frau Meisendraht.
Alles Gute, Herr Professor Dr. Hartmut Eisenbart.
Alles Gute, Luisa. Luisa, bestell mir bitte
Zitate,
ein
Zitate, Luisa.
Tschüss.
Ciao.
Isst du abends Zwiebelbrot, sind morgens alle Fliegen tot.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.